Sie merken es auch, dass so langsam alles einem Höhepunkt zustrebt und dieser Höhepunkt ein Kipppunkt sein wird. Es geht gerade ganz, ganz übel zu in unserem Land. Und an allen Ecken und Enden versucht die Politik mit ihren Medien die Situation unter Kontrolle zu halten, den Ball flach zu halten, den Missmut in der Bevölkerung in gewisser Weise zu dämpfen, indem man ihnen andere Dinge erzählt. Aber die Leute merken es. Die Stimmung ist mies, wo immer man auch hinschaut. Es sind Firmenpleiten, Kündigungen, Abwanderungen von Firmen. Der Krankenstand über BKK, Betriebskrankenkassen, Statistik so hoch wie in den letzten Jahrzehnten nie. 7,% krank, höher als im letzten Jahr, deutlich höher als im Jahr zuvor. Also die Menschen fühlen sich mies, es geht ihnen mies, die Inflation galoppiert. Und nein, wenn die Inflation zurückgeht, wird es nicht billiger, es wird nur langsam teurer. Auch das merken die Leute. Also der Verfall der Gesellschaft und der Verfall der Infrastruktur sind bei uns deutlich sichtbar. In einer großen Abwehraktion gab es nach der frei erfundenen Wandlitz-Story Demos mit angeblich Millionen an Demonstranten. Anschließend feierte man sich, dass die Alternativen ein paar Prozentpunkte weniger bekommen hätten. Also das hätte alles wunderbar gewirkt. Aber war das wirklich so? Ja, nee. Alle Umfrageinstitute haben Spielräume, weil diese Zahlen einer gewissen Statistik unterliegen. Es gibt eine Fehlerquote, die dann letzten Endes vor der Veröffentlichung von einem hohen Gremium noch entsprechend der Faktenlage korrigiert wird. Und es gibt diese Fehlerquote und die liegt bei jetzt größeren Parteien, die sind ja heute nur noch 25% groß, bei ungefähr plus minus 3% und bei kleinen Parteien sogar bis plus minus 5, manchmal sagen sogar plus minus 6%. Nun, weil es meist nur 1000 Befragte gibt oder 1200 oder irgendwas. Ne? Aber seien wir jetzt mal realistisch, betrachten wir eine Kleinpartei wie die FDP und, oder Bündnis Sahra Wagenknecht und nehmen wir mal an, die bekämen jetzt 5% über so eine Wahlumfrage. Das sind 50 Stimmen von abgegebenen 1000 oder berücksichtigten 1000, befragten 1000. Und verteilt man diese Stimmen auf die 16 Bundesländer, so kommt pro Bundesland nur 3,125 abgegebene Stimmen dazu. Und dann gibt es unterschiedliches Wahlverhalten in unterschiedlichen Altersklassen. So die Jungwähler 18 bis 25, die werden ganz anders wählen als die Kategorie 65 plus. Ne? Und jetzt will man dann in den einzelnen Bundesländern die Alterskategorien mit drei Leuten machen. Das ist keine Statistik, das ist nichts, das ist Käse. Ne? Und klar gesagt, das Ergebnis für diese kleineren Parteien wird von diesen Umfrageinstituten geraten, schlichtweg. Und wonach wird geraten? Nun nach den Medien. Die waren in früherer Zeit verlässliche Aussagekandidaten, wie so die Stimmung im Volke war. Und heute sind das diesen Leitmedien mit T, Leitmedien mit D geworden. Ne? Und ich nenne sie immer die sogenannten Qualitätsmedien, weil es ihnen heutzutage massiv an Qualität und vor allem an Kritik an der Ampelregierung fehlt. Ne? Und auch Kritik an dem, was aktuell so gesellschaftlich los ist. Dieser Eindruck, dass das also mal Leitmedien waren, ist seit 2015 bei mir verloren gegangen. Und da habe ich ein Video gedreht, rot-grüne Medien, warum unsere Medien zu 66% und bis 92% linksgrün durchdrungen sind. Ne? Gab es interne Wahlen in den Medien, geheime interne Wahlen, da kam das raus. Ja, tatsächlich. Also unsere Medien sind unglaublich weit links. Und wenn man dann nach den Medien eine Wahlumfrage entsprechend am Ende dann bewertet, wenn man zu wenig Datenpunkte hat, weiß man, was dabei rauskommt. Auch wenn man diesen Zahlen vertraut, so ist klar zu sehen, dass die Ampel über diese Demos nicht gewonnen hat. Ne? Die sind in ihren Zahlen so geblieben, wie sie waren. Und statt den Verlust der Alternativen und aufs eigene Konto buchen zu können, nun gingen da etliche zum Bündnis Sahra Wagenknecht mit allen Problemen der geringen Anzahl an abgegebenen Stimmen in der Befragung. Ne? So, und bei Sarah Wagenknecht haben sie bei der ersten Befragung im Osten, ich glaube, 23% hinfabuliert. Ne? Mittlerweile sind sie auf 5-6 runter. Das heißt, auch da wird um die 5%-Hürde gekämpft. So einfach ist das nicht, ne? Hier aus 50 Stimmen oder 60 Stimmen aus 1000 hier auf ein Wahlergebnis zu schließen. Oh nein. Ich habe vor ein paar Monaten, letzten Herbst, war ich im Urlaub und habe mir da mal so ein paar Sachen überlegt. Und da habe ich davon gesprochen, da gebe ich Ihnen hier das Video, dass ich die Ampel nach 2 Jahren im Amt auflösen könnte und dass ich dazu doch deutlich eine Wahrscheinlichkeit sehe. Ist natürlich so nicht passiert. Und das könnte nur aus meiner Sicht passieren, wenn der Kanzler fällt. Wenn der Kanzler fällt, dann gibt es nämlich eine Beschäftigungsfiktion für die Minister. Denn mit dem Kanzler fallen alle Minister, weil der Kanzler die Minister eingesetzt hat. Die Minister wurden nicht gewählt von niemandem, die wurden eingesetzt vom Kanzler und hinter dem Kanzler steckt natürlich die eigene Partei. Und die hat also die Minister dann im Hauen und Stechen mit den Koalitionspartnern entsprechend besetzt. Und diese Beschäftigungsfiktion sagt, ja, die Minister hätten ja gerne weitergearbeitet, bloß ging ja nicht, weil der Kanzler nicht mehr da war. Und wenn man dann über 2 Jahre im Amt war, kriegt man volle Pension. So, habe ich gesagt, das wäre ein Grund, warum also nach genau 2 Jahren die Ampel hier aufgelöst werden könnte, weil ja die beteiligten Parteien, vor allem die FDP, auf einem dermaßen steilen Sinkflug ist, sagen wir lieber auf einem Absturzkurs, dass hier das Ziehen einer Reißleine sinnvoll gewesen wäre. Aber Sie wissen ja, wie das war, wie da die Mitgliederbefragung gemacht wurde. Da wurde der Zeitraum sehr, sehr geschickt gewählt. Und es wurde dann die Bedingung für die Abstimmung so geschickt gewählt, dass da also eine hauchdünne Mehrheit für den Verbleib in der Koalition drin blieb. Hätte man das vernünftig über alle Mitglieder gemacht, die wären raus. Ne? So, also da sieht man, dass die Spitze von der FDP tatsächlich drin bleiben wollte. Und das habe ich so nicht gesehen. Gut, die Abstimmung kam auch später. So, auf Facebook habe ich einen anonymen Kommentar gelesen, der mich nun zum Denken angeregt hat, weil auch da kommt einer drauf, dass die Ampel erstmal wieder aufgelöst werden sollte. Und ich checke das nun gegen meine eigenen Gedanken, ob ich denn auch dahinter stehe, dass die Ampel jetzt dann doch fällig wäre. Ja, totgesagte leben länger, wir wissen das. Und ich will diesen Kommentar auf Facebook will ich gerne jetzt hier kommentieren. Und apropos Facebook, auf Facebook kann man nur 5000 Freunde haben. Der Rest kann den Kanal abonnieren. Hier kriegen Sie unten jetzt meine Adresse vom Facebook-Kanal. Und ich habe wieder mal durch Aufräumen Freunde frei bekommen. Ich weiß nicht, 4500, 600, 700 habe ich jetzt noch an Freunden und, ich weiß nicht, 13.000 habe ich an Abonnenten oder so. Weiß nicht genau, vielleicht sind es auch nur 11.000, ist egal. Aber wer da möchte, kann da ruhig jetzt in die Freunde rüber wechseln, kriegt dann etwas mehr Informationen von dem, was ich da poste. Immer sehr freiheitlich, immer sehr provokant. Und ich nehme aber dort nur Freunde an, wenn man das Gesicht und die Person wirklich erkennen kann. Wenn da ein Hund zu sehen ist oder ein Sonnenuntergang oder der Typ guckt von hinten in die Landschaft oder der potenzielle Freund schaut in die Landschaft und ein Foto von hinten von ihm. Nee, das ist ein Social Medium, da möchte man das Gegenüber sehen. Und deshalb akzeptiere ich nur Freundschaftsanfragen mit Köpfen, die man auch wirklich sehen kann. Jetzt kommt also das Intro und dann geht's los. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute kommt eine Diskussion, die wird von den Medien tatsächlich nicht geführt, weil sie ja subversiv ist. Das würde ja zeigen, dass die Ampel hier auf Dauerblinklicht steht. Und das kann ja dem positiven Kurs, auf dem wir Deutschen uns alle befinden, ja nicht zuträglich sein. Also hier kommt jetzt fette Kritik und ein paar Gedanken, die ich zum Teil teile, zum Teil aber nicht. Jetzt geht's los. Zitat. Ein sehr guter Freund, von dem der da gepostet hat, vertritt folgende These, die ich sehr sexy finde. Jetzt geht's los. Punkt 1. Für keine Partei ist die nächste Bundestagswahl so existenziell gefährlich wie für die Grünen. Denn ohne Regierungsbeteiligung droht das Ende der Transformation und damit das Kernthema der Grünen. So, Zitat unterbrochen. Die Gefährlichkeit für die Grünen sehe ich. Ja, ganz besonders. Grüne werden zum Teil also nur mit der Kneifzange politisch angefasst. Das Ende der Transformation sehe ich aber nicht. Denn wenn man sich die Themen der Altparteien anhört, so wie die da in die Hörner blasen, dann sind die ja alle fast nicht mehr unterscheidbar. Es kann sein, dass die finanziell Bevorzugten von den Grünen, zum Beispiel haben wir jetzt im Ministerien mitbekommen, im Wirtschaftsministerium wurden Gelder ausgeschüttet, also in 100 Millionen Höhe, da wurde nichts geprüft. Und da war ein grünes Fähnchen drauf, da haben die ihr Geld bekommen. Also sowas ist unmöglich an dieser Stelle. Dieser Skandal wird natürlich flach gehalten, aber in alternativen Medien läuft er. Und diese Mittel, auf die werden dann die Grünen und die grünen Klientel und die grünen Steigbügelhalter werden darauf verzichten müssen. Aber die grüne Transformation wird weiterlaufen. Und woran kann man das sehen? Nun, Frau von der Leyen hat das in Brüssel ganz groß ausgerufen. Und alle haben dazu applaudiert. So, das zeigt, Frau von der Leyen, wer es nicht weiß, ehemalige Familienministerin der CDU, ehemalige Verteidigungsministerin der CDU, ganz schöne Probleme im Amt gehabt, dann weg vom Fenster und dann aufgetaucht als Kommissionspräsident an der höchsten Position in Europa. Gut, lassen wir mal so stehen. Jetzt Zitat weiter. Die FDP könnte zwar bei den nächsten Wahlen aus dem Bundestag fliegen, sich dann aber wieder allmählich erholen, falls sie den Liberalismus für sich und ihre Kernwähler neu entdeckt. Zitat Unterbrechung. Ja, allein mir fehlt der Glaube. So vergesslich sind Wähler nicht. Die FDP war jetzt mindestens 8 Jahre aus der Regierungsverantwortung raus, furchtbar abgestürzt, musste sich wieder hochkämpfen. In Bayern war sie einmal drin und hat dann dermaßen beim Bürger wieder verloren, dass er jetzt wieder weg ist. Also jede Landtagswahl wird aktuell von der FDP verloren. Und ich weiß gar nicht, in wie vielen Landtagen sie noch drin ist, aber die Zahl schwindet rapide. Im Osten sowieso jetzt keine Chance mehr. Also die FDP sehe ich nicht, dass die sich in absehbarer Zeit erholen kann. Vor allem sehe ich denen, die ja, die Klientel wegbrechen, vor allem die, die dann auch noch Geld gespendet haben, weil die FDP für sie einen guten Job gemacht hat. Und wer ist das, der jetzt hier völlig enttäuscht von der FDP ist? Nun, das sind die Ärzte. Was dort von der FDP zugelassen wird, wie die Ärzte rasiert werden, Katastrophe. Die Apotheker, genau das Gleiche. Selbstständige und Unternehmer, alle die sehen, dass die FDP für sie nicht mehr kämpft. Ganz im Gegenteil. Die FDP wirbt immer selbst damit, dass sie das Schlimmste bei der aktuellen Ampel verhindern würde. Man kann es aber auch andersrum sehen, dass die FDP der Steigbügelhalter für die schlimmen Dinge von der Ampel ist. Ohne die Steigbügelhalter kämen diese Sachen nicht über die Leute. Ich habe mich eine Zeit lang mit einem FDPler auf Facebook gekabbelt und dann war ein Jahr oder so Stille und jetzt kriegt nicht mit, der ist aus der FDP ausgetreten. Das heißt also nicht, das ist zwar nur eine anekdotische Evidenz, ist keine Statistik, aber ich glaube, es gibt Statistiken, wo man sehen kann, wie die Parteizugehörigkeit bei der FDP momentan ganz schwer im Sturzflug sich befindet. Es müsste sich aus meiner Sicht eine wirtschaftsliberale Partei neu gründen, die ausschließlich wirtschaftsliberale Themen hat. Dann würde man die Klientel wieder bekommen, aber die FDP als solche hat fertig. Und jetzt schaut die FDP sich um, wo findet man das wirtschaftsliberalste Verhalten? Nun, und da muss man heute ganz offiziell nach rechts gehen. Ja, alles, was nicht links ist, muss rechts sein. So ist es. So, jetzt Zitat weiter. Die SPD hätte die Chance, sich von grüner und neomarxistischer Identitätspolitik zu distanzieren und wieder Politik für ihre Kernklientel zu machen, die zu den großen Verlierern der grünen Transformationsideologie zählen. Die Gewerkschaften würden es ihr danken. Also auch das sehe ich komplett anders. Aus der Arbeiterpartei, der SPD, der ehrwürdigen alten Dame, 125 Jahre alt, mindestens eher noch mehr, ist unumkehrlich eine Nicht-Arbeiterpartei geworden. Das müssen sie jetzt erstmal sacken lassen. Und wenn man sich anhört, was die Führungsspitze so ablässt, auch dort ist Game Over, kann man sich nicht ausdenken, wenn man es nicht gehört hat. Die alten Sozis sind weg und die Linken da drin haben übernommen. Ne? Die haben nicht so gesagt, die Linken ziehen uns so viele Wähler ab, wir müssen auch Linker werden. Ne? Jetzt hast du da zwei ganz Linke, ne? Und dazwischen tummelt sich eine ganz linke Grüne. Ne? Ja, ist also auch heftig. Und deswegen kann man jetzt sehen, hat zum Beispiel die SPD eine ganz fette Rentenerhöhung durchgesetzt über den Hubertus Heil, weil diese Kategorie der Nichtarbeitenden, Nichtarbeiter, die bedeutend ist und vielleicht sogar sehr bald die größte in Deutschland sein wird, um die als Wähler für die SPD bei Laune zu halten. Also für die Nichtarbeiter wurde hier jetzt dieses Mal besonders viel getan. Gut, die Inflation, die sie da alle selber mitveranstaltet haben. Denn Inflation kommt nicht als eine naturgegebene Gefahr oder irgendwas. Nein, Inflation ist immer politisch verursacht und zwar durch Schulden. Und linke Politik ist immer Schuldenpolitik. So, das heißt, auf der einen Seite haben sie mit der Inflation die Rentner unglaublich enteignet. Und jetzt mit der Rentenerhöhung, was haben sie, kriegen sie 7,5 oder so, ne? Ihnen wieder ordentlich dazugegeben, ein sehr krasser Abschluss, aber es reicht nicht, ne? Weil die Inflation höher war. Ja, und dann im Prinzip Renten ja auch noch im oberen Bereich versteuert werden müssen. Da kommt dann auch die kalte Progression wieder mit rein und so weiter. Ne? Das ist Augenwischerei für die Nichtarbeiter. Jetzt kommen wir dann noch zu den Gewerkschaften, die angesprochen wurden. Die haben massiv an Einfluss verloren. Vor 15 Jahren habe ich mich mal darum gekümmert, hier bei einem Video auf dem Kanal. Da gab die Gewerkschaft an, sie hätten 12% Organisierte. Allerdings war das mit der 12% Basis ein bisschen schwierig, weil da die Nichtarbeitenden, die Rentner, die beitragsfrei gestellt sind in der Gewerkschaft, aber nach wie vor Gewerkschaftsmitglieder sind, hier in irgendeiner Art und Weise mitberechnet wurden. Frankreich mit sehr starken Gewerkschaften hatte zu dem Zeitpunkt noch 7-8% Gewerkschaftsmitglieder oder Organisierte in der Workforce, wie es auf Neudeutsch heißt. Und ähnlich sehe ich das bei uns auch. Allerdings war das vor 15 Jahren. Mittlerweile durch Fachkräftemangel, Minijobs, Konzernflucht, Entlassungen, Pleiten, Kündigungen, kann ich mir gut vorstellen, dass das doch deutlich weiter abgesunken ist und jetzt bei 5-6% liegt. Und wenn man sich dann bei den Gewerkschaftern auch hin und wieder mal die Parteizugehörigkeiten anschaut, dann sind da Linke und DKP und solche splitterkommunistischen Parteien doch ganz schön stark vertreten. Und deshalb glaube ich auch nicht, dass die Gewerkschaften mehr zur Kernklientel der SPD gehören. Nee, glaube ich auch nicht mehr. So, jetzt Zitat weiter. Zweitens, Merz umgarnt die Grünen und die FDP, weil er mit ihnen zusammen über Nacht die Regierung beenden und selbst Kanzler werden könnte. Dazu bedürfte es keiner Neuwahlen. In diesem Szenario hätten die Grünen enorme Kröten zu schlucken in der Migrations-, Energie- und Wirtschaftspolitik. Aber diese Kröten hätten sie auch bei den nächsten regulären Wahlen zu schlucken, denn die Grünen haben sich mittlerweile bei den Wählern weitgehend entzaubert und werden zunehmend als Gefahr erkannt. Jeder potenzielle Koalitionspartner wird sie als Gift, das sie tatsächlich sind, wahrnehmen. Zitat Unterbrechung. Ja, die Grünen werden also an vieler Stelle mit der Kneifzange angefasst und in Hessen hat sich ja die CDU nicht mehr getraut, mit den Grünen zu koalieren, sondern hat dann die SPD reingenommen, ne? Dass also die Grünen da in Hessen mal eine Auszeit nehmen müssen. Tja, tatsächlich hat sich Merz nun schon für eine Koalition mit den Grünen ausgesprochen. Das war irgendwo Februar in der Polda, glaube ich. Das hätte einen Vorteil. Die SPD müsste nach 10 Jahren in die Opposition. Das sind nicht 10 Jahren, 12 Jahren, oder? Nee, doch 10 Jahre. Zweimal GroKo und jetzt eine halbe, ne? Müssten nach 10 Jahren in die Opposition und das würde sie realistischer machen oder dann auflösen, wenn sie es halt nicht kriegen. Ne? Beides fände ich gut. Aber ich glaube nicht, dass die CDU tatsächlich in Sachen Migration, Energie und Wirtschaftspolitik einen komplett anderen Kurs fahren würde. Schließlich sitzen die Merkelianer noch fest im Sattel. Die hat der Merz nicht losgebracht. Der gibt dann immer so große Töne und da muss er wieder zurückrudern, weil die eigene Partei innen drin ihn dann zur Raison ruft. Und Merz konnte sich nicht durchsetzen. Und woran mache ich das fest? Nun, in Nordrhein-Westfalen sind die Schwarzen dran mit den Grünen. Und in Sachen Migrationspolitik, wo ja momentan die ja, die Kriminalstatistik eine eindeutige Richtung zeigt, sagt dort der Innenminister, ja, wir müssen mal darüber reden. Das hat er schon mal vor ein paar Monaten gesagt. Aber gut, reden ist das eine, machen ist was anderes. Und da sieht man, dass an dieser Stelle nichts passiert, auch mit den Grünen zusammen nicht. Weil dann würde vermutlich die Koalition brechen. Und dann würden so einige Köpfe rollen und das ist für alle Beteiligten nicht schön. Also redet man darüber, ja, und tut dann am Ende doch relativ wenig. Ich sehe also deswegen keine nennenswerte Änderung, wenn nun eine Koalition zwischen Schwarz, Gelb und Grün käme. Oder Schwarz, Grün und Gelb käme. Sehe ich nicht. Es geht dann vielleicht nicht mehr ganz so stark abwärts, aber es wird weiter abwärts gehen. Und ja, wenn die FDP zustimmen würde oder die Grünen zustimmen würden, wäre der Merz Kanzler. Doch die Grünen wissen ganz genau, dass das ihrer Kernklientel, ihrer 12%, die wirklich so festen Glauben an die grüne Sache haben, dass sie dabei bleiben, das würde denen extrem schmerzhaft aufstoßen, wenn sie jetzt einen Wechsel machen würden und nicht diesen wichtigen grünen Kurs weiterfahren würden. Also ein Wechsel über die Grünen glaube ich nicht, dass er stattfinden wird, weil auch innerhalb der Grünen die CDU als reinstes Gift angesehen wird. Also wenn, dann eigentlich nur über die FDP. So, jetzt Zitat weiter. Drittens, die FDP würde alles mitmachen, wenn bestimmte Personen Posten behalten könnten. Zitat Unterbrechung. Die FDP war schon so oft als Kleinpartei das Zünglein an der Waage und wäre es auch jetzt. Sie ist im steilsten Sinkflug, den man sich vorstellen kann, unterwegs, verliert ein Landesparlament nach dem nächsten. Die Umfragen zeigen sie bei 5%, häufig aber nicht mal mehr mit Fehlerbalken, weil man sich gar nicht mehr traut. Man sagt, ja, eine Chance haben sie, dass sie reinkommen, also machen wir 5%. Vielleicht wurden sie intern schon mit 4,2 gerechnet und man sagt, ja, mit der allgemeinen Lage und 5. Steckt man nicht drin, wie das an der Stelle dann ist, weil an dieser Sache halt jetzt mit den Wahlvorhersagen eine relativ komplexe, schwierige Geschichte ist. Im Osten sind sie auf 3,5 oder sogar auf 1 runter. Ich glaube, in einem Bundesland im Osten wird es gar nicht mehr gezeigt in der Statistik. So, mit dem neuen Kanzler wäre, wie ich am Anfang sagte, die Beschäftigungsfiktion, wir hätten ja gerne weitergearbeitet, tatsächlich gegeben. Man könnte aber auch die Minister einfach im Amt lassen. Dass man sagt, also wir gehen jetzt mit dir, aber die Minister müssen im Amt lassen. Das war damals so, als SPD zusammen mit FDP unter Kanzler Helmut Schmidt dran waren. Dann kam der Aufstand der FDP, wo der Kurs zu sozialistisch wurde und die FDP mehr wirtschaftlich wollte. Und die FDP wechselte dann rüber zu Kohl, zur CDU. Und da verlor Hans-Dietrich Genscher, langjähriger Außenminister, seinen Job. Und wurde dann kommissarisch von Helmut Schmidt als Kanzler, glaube ich, mit übernommen. Und als dann neu gewählt wurde im Bundestag, dann wurde Hans-Dietrich Genscher wieder Außenminister. Also man kann über solche Zusammenwechsel einer Koalition die Minister auch identisch lassen. Das heißt, die könnten sagen, wir wollen unsere drei Minister, nämlich Finanz-, Justiz- und Verkehrsminister, wir wollen die weiter behalten. Das müsste die CDU schlucken und vermutlich würde das der Herr Merz auch schlucken. Die Frage lautet, würden die Wähler der FDP das honorieren? Und das genau wissen die Politiker nicht. Ich persönlich würde sagen, ja, sie würden das honorieren, aber sie würden sie deshalb nicht die FDP in den Aufwind bringen, sondern nur den Absturz etwas verlangsamen. Dass einer sagt, ja, also jetzt haben sie es doch getan, bleibe ich doch dabei, ne? Aber die, die weg sind, werden nicht zurückkommen, weil die jetzt wechseln. Ne? Weil die Grünen ja dann weiterhin mit dran wären. Also die Partei, die man nur mit der Kneifzange anpackt. Ne? So, also da an der Stelle schwierig. Aber es gibt eine Möglichkeit, eine einfache Möglichkeit herauszufinden, was denn nun wirklich Sache ist. Und zwar genau am 9. Juni 2024, da finden die Europawahlen statt. Und ich fordere Sie alle auf, bitte, bitte gehen Sie zur Europawahl. Und zeigen Sie den Parteien, was sie von ihnen halten. Jetzt habe ich keine Wahlempfehlung ausgesprochen. Zeigen Sie den Parteien, was sie von ihnen halten. Nehmen Sie Ihr Recht der Wahl in die Hand. Und wenn Sie sagen, nein, ich lehne das System sowieso ab, ne, gehen Sie trotzdem hin und machen Sie Ihre Stimme ungültig. Wozu führt das? Die Parteien bekommen weniger Wahlkampfentschädigung. Wir müssen weniger als Steuerzahler bezahlen. Gehen Sie hin, machen Sie Ihren Zettel ungültig. Wenn Sie jetzt einer sagen, ja, Deutschland ist gar nicht so und wir sind unter der Herrschaft einer fremden Macht und so. Sie kennen die ganzen Leute, ne? Das ist nicht mein Thema. Diese Leute sollten hingehen und den Wahlzettel durchstreichen. Dann ist die Stimme ungültig und dafür gibt es keine Knete. Weil mit dem Wahlkampf hat man den ja reingebracht in die Wahlurne, aber die Stimme wird nicht gezählt. Damit kriegen sie über die abgegebene Stimme keine Gelder und sie kriegen keine Wahlkampfentschädigung für eine fiktive Person, die ja hingegangen wäre. So wird ja bezahlt, ne? Bei dem Wahlkampfding, ne? Damit ist völlig egal, was in Wahlbeteiligung herrscht, ne? Wichtig ist, Wahlbeteiligung hoch, Anzahl ungültiger Stimmen hoch. Ne? Dann kriegen sie kein Geld, wenn sie nicht wissen, was sie wählen sollen, ne? Ach, ja, eine Splitterpartei findet man immer. So. Die FDP wird, das sage ich jetzt schon voraus, ein völliges Desaster erleben. Warum? Wenn man eine Waffenlobbyistin als Spitzenkandidat für die EU aufstellt und 80% der Bevölkerung für Frieden ist, Kopfschuss, Warnschuss, hallo, wer da? Also, völlig falsche Reihenfolge. So gewinnt man keine Europawahlen. So, man war hier bei der FDP zu ehrlich. Gut. Zudem, die Jugend stellt Kriegsdienstverweigerungsanträge. Und die Reservisten machen das auch. Die wollen nämlich nicht als Reservist eingezogen werden. Drum tönt Herr Pistorius von der Wehrpflicht mehrfach bei seiner letzten Aufstellung der Änderung der Reformen zur Bundeswehr. Und dazu werde ich auch ein Video drehen. Ganz, ganz wichtig, ich habe meine Meinung geändert. Ich bin für eine Wehrpflicht. Aber ganz anders als das, was der will. So, kleine Anekdote, die ich hier erzählen kann aus meiner Umgebung. Die Kreiswehrersatzämter wurden aufgelöst, als die Wehrpflicht ausgesetzt wurde. Die wurde nicht abgeschafft, die wurde ausgesetzt. Die kann per einfachen Beschluss im Bundestag aktiviert werden. Und durch diese Auflösung der Kreiswehrersatzämter sind Unterlagen verloren gegangen. Die wurden irgendwo eingelagert und vergessen oder in dem Schredder gelandet oder was auch immer, sind verloren gegangen. Und einer sich im Mittelalter befindlicher Verwandter von mir, der wurde damals tauglich gemustert, wurde aber nicht eingezogen, weil gerade da der Herr Gutenberg die Sache abgeschafft hatte, die Wehrpflicht. So, und der sagte sich jetzt, ich tauglich, und dann sind hier die Kriegs Warmongers, wie es so schön auf Neudeutsch heißt, hier am Umtriebe, am Veranstalten. Und da möchte ich nicht mitmachen, jetzt verweigere ich. Schön Zettel geschrieben, verweigert. Kommt, muss man zwei DIN A4 Seiten, sehr ordentlich, sehr viel, ein Beamter will viel abhaken und so schreiben. Und dann kommt Brief zurück, nein, können wir nicht annehmen, weil wir wissen gar nicht, ob sie tauglich sind oder nicht. Unterlage verloren gegangen. Kommen Sie dann und dann nach Nürnberg, war das, glaube ich, kommen Sie dahin. Machen wir eine Tauglichkeitsuntersuchung. Und was ist dabei rausgekommen? Untauglich. Obwohl der damals tauglich war, Gesundheitsstand sich nicht verändert hat. Untauglich. Die haben sich davor gedrückt. Vielleicht werden die Anzahl der Kriegsdienstverweigerer irgendwo statistisch erfasst. Ist nur eine anekdotische Evidenz, hat keine statistische Bedeutung. Allein der Gedanke treibt die Sache, wenn man so hört, wie viele Leute jetzt hier sich ans Kriegsdienst verweigern machen, kann ich mir gut vorstellen, dass das genau eine Abwehrstrategie ist, damit es öffentlich nicht sichtbar wird, wie viele Kriegsdienstverweigerer wir an dieser Stelle haben. Der Kriegskurs der FDP mit ihrer Spitzenkandidatin, der vertreibt ihnen die wirtschaftlich denkenden Menschen. Denn sie wissen, dieser Kriegskurs führt bei uns zur Rezession, weil diese ganzen Sanktionen und so weiter natürlich nicht wirken und auf uns selber besonders zurückschlagen. Und deshalb wollen die Wirtschaftler das nicht. Jetzt sagt man aber, die Kriegswirtschaft, die geht doch hoch und da müssen die doch das... Nein, die haben ihr eigenes Geschäft, die haben ihr eigenes Ding und die sehen, dass das runtergeht. In der Kriegswirtschaft Beteiligte, die mögen FDP wählen. Aber wie viel sind denn das? Nicht wirklich viele. Ne? Nicht wirklich viele. Und damit fährt die FDP an dieser Stelle, wenn es um ihren eigenen Machterhalt geht, aber komplett das falsche Programm. Ne? Gut, wer sich geistig verfliegt, muss das Echo vertragen. Aktuell machen sich alle Parteien aus meiner Sicht was vor und die Anzeigen, die in den Zeitungen durch die Bundesregierung, durch die Ampel geschaltet werden, sind, ich weiß nicht, was haben sie rausgekriegt, 180 Millionen im letzten Jahr oder so. Das sorgt für das Überleben dieser sogenannten Qualitätsmedien, dieser Totholzmedien, die jetzt auch im Internet unterwegs sind. Und diese Gelder, die dort für die Anzeigen bezahlt werden, sichern das Überleben der Zeitungen und an wessen Tisch ich sitze, dessen Lied ich singe. Also von Kritik an der Regierung habe ich in letzter Zeit relativ wenig von diesen Stellen gehört. Ne? Eigentlich gar nichts. Und diese Echokammer spiegelt den Parteien doch eine mehr oder weniger heile Welt vor. Sicherlich haben die intern genauso Zweifel, wie die Bevölkerung an dieser Stelle Zweifel hat. Und in Gesprächen, die es sicherlich zwischen der CDU und den anderen Parteien gibt, einmal habe ich Sondierungsgespräche zwischen CDU und Grünen, glaube ich, gehört, wo sie sich irgendwo abseits Berlin dort mal getroffen haben, glaubt jeder, dass seine Einschätzung der ganzen Situation die richtige ist. Aber verloren wird beim Pokern am Tisch. Ne? Und dieses Pokern oder jetzt der Showdown am Tisch, das Zeigen kommt jetzt bei Europawahl. Da wird gezeigt, was nun wirklich los ist. Nach der Wahl werden alle Parteien sagen, das ist Europa, das hat mit Deutschland und mit dem Land speziell nichts zu tun. Wir kennen diese ganzen Sprüche. Natürlich, das ist eine Stimmungswahl. Das zeigt, wir sehen ja, dass diese grüne Transformation, die von der EU kommt, vor allem hier von der Ampel vertreten wird. Und zwar nicht alternativlos, sondern proaktiv. Ne? Jetzt über Ostern wurden doch Kohlekraftwerke abgeschaltet. Ne? In Polen heizt man jetzt die Brenner wieder vor. Und das Problem an der ganzen Geschichte ist, die Grenzübergangsleitstellen, die sind nun mittlerweile auch schon ziemlich voll. Ne? Wird nicht ganz einfach. Gut, wir sind in einer heftigen Rezession. Wir waren die letzten zwei Quartale in der Rezession. Und die Wirtschaftsweisen, die jetzt auch anders besetzt wurden, muss man auch aufpassen, wie die politisch besetzt werden, die waren auf einem Wachstum von 0,5%. Wir wachsen wieder, alles gut, wir haben die Wende geschafft. Jetzt ganz aktuell haben sie gesagt, nein, nicht so ganz, 0,1%. Gerade, dass sie im Plus blieben, weil sonst würde die Rezession ja weiterlaufen, wenn sie minus wären. Diesen Zahlen traue ich nicht über den Weg. Ganz und gar nicht. Das grüne Wirtschaftswunder, was der Kanzler vollmundig getönt hat, ist nun überhaupt nicht da. Es ist eigentlich weiter weg als je zuvor und wir befinden uns im freien Fall. Und es wurde noch nicht mal an der Reißleine gezogen, obwohl der Höhenmesser schon auf Rot zeigt. Wir stürzen weiter. Jo, bis jetzt ist alles gut gegangen. Ja, wirklich? Nein, eben nicht. Und dieser Punkt, dass nun Reißleine gezogen werden muss, könnte mit der Europawahl stattfinden. Und da könnte es zu einem Koalitionswechsel kommen, dass man es nicht mit der schlechtestmöglichen Koalition probiert, sondern mit der zweitschlechtestmöglichen Koalition probiert. Ob Ihnen das dann bis zum nächsten September hilft? Also wir waren unter Merkel im Abwärts, jetzt in der Ampel im stark Abwärts. Wenn jetzt eine, wie heißt das, Jamaika, glaube ich, oder Schwampel, schwarze Ampel, irgendwie so, ja? Jetzt wieder etwas schwacher wird, es geht trotzdem bergab. Die Konzerne fliehen, die Mittelständler gehen über die Grenzen, Zehntausende Mitarbeiter werden bei Konzernen entlassen, ZF, Bosch, Automobilindustrie liegt am Boden. Der Diesel kommt jetzt wieder. Wer es glaubt, wird selig. Ne? So. Vom Wirtschaftswachstum oder Wohlstandsaufbau in der Bevölkerung nichts zu sehen. Abbau ist immer noch ein riesiges Thema. So, Zitat weiter. Punkt 4. Dieses Szenario vor Augen könnte die SPD unter Klingbeil, der intelligent genug ist, die Gefahr für seine eigene Partei zu sehen, eine große Koalition eingehen wollen. Damit würde sie Scholz los und könnte sich völlig neu ausrichten. In der Wirtschafts- und Energiepolitik pro Industrie, in der Sicherheitspolitik pro Westen. Dazu müssten die Kreml-Hörigen und Esken marginalisiert werden. Sehr wahrscheinlich gäbe es in der aktuellen SPD-Fraktion für eine große Koalition keine Mehrheit. Aber würde der Kanzler durch Jamaika gestürzt, könnte sich die SPD ohne Scholz zur kommenden Bundestagswahl neu aufstellen. Also hier sehe ich, dass der Schreiberling, dieser Kommentarschreiber, eigentlich ein Roter ist. Pro SPD und er weint der SPD nach und er wünscht sich die SPD so wieder zurück, wie sie einmal war. Das ist mein Eindruck davon. Und nein, Merz kann keine große Koalition eingehen mit der SPD. Warum? War auch mein Fehler beim letzten Video, was ich darüber gedreht habe, weil die SPD die größere von beiden Parteien ist. Sie hat die CDU in der letzten Wahl ganz, ganz knapp um 0, so viel Prozent geschlagen. Damit wird bei normalen Wahlgängen Merz nicht Kanzler. Es sei denn, intern innerhalb der SPD würde man jetzt dem Scholz jetzt ein Wirecard, ein Cum-Ex, irgendwelche Dinge da anhängen und den Schutz über ihn würde man entfernen und dann müsste er, hat er keine Karte mehr, gehen Sie nicht über los, ziehen Sie nicht, wird da, gehen Sie direkt ins Gefängnis. Nein, Monopoly, ja gut, Monopoly wird dort auch gespielt. Ich glaube eher, dass Pokern da das Richtige ist. So, und nein, ich halte Klingbeil nicht für intelligent genug. Tut mir leid, glaube ich nicht. Und Gefahren sehen die dort nicht, denn welche Gefahren gäbe es denn für sie? Nur, dass sie ihre Pöstchen verlieren würden. Und das ist das Problem aller unserer Parteien heutzutage. Sie haben oben ein Präsidium, das entscheidet. Und die ganze Partei unten, die müssen im Gleichschritt, wollte ich sagen, die müssen im Takt mit summen, pfeifen, reden, weil sonst sind sie weg. Und wie ist das passiert? Nun, erstklassige Leute stellen erstklassige Leute ein, weil damit geht die Sache wirklich vorwärts. So. Nun hast du irgendwann mal einen Zweitklassigen drin. Gab keinen anderen, hat sich nach oben gebuckelt, wie auch immer. Und was macht dieser Zweitklassige? Nun, der stellt keinen Erstklassigen ein, weil der ihn überholen wird. Ist sein Job wieder weg. Oder seine Aufstiegschancen sind weg. Also wird der Zweitklassige einen Drittklassigen einstellen, dass der hinter ihm bleibt. So, irgendwann geht der Zweitklassige in Rente, der Drittklassige kommt hoch. Was macht der? Der stellt einen Viertklassigen ein. Ich glaube, bei der SPD sind wir bei 5 oder 6 Klassigen schon angekommen. Da ist nicht mehr viel, da ist keine Substanz mehr wirklich da. Ne? Also, es geht darum, übrigens auch bei den anderen, ne? Es geht darum, dass man seinen Job und sein Einkommen als Bundestagsabgeordneter behält. Und das funktioniert nur, wenn man genau das tut, was das Präsidium macht. Und jetzt muss man sich besonders hervortun, weil wenn die Wahlzahlen zurückgehen, die Prozentzahlen zurückgehen, die Anzahl an Bundestagsmandaten zurückgeht, dann möchte man ja nicht der sein, der als letzter hinten runterfällt. Also wird man sich anstrengen, dass man da genau das tut, was man da oben will. Ne? Sechsklassige rückgratlose Gesellen. Stammt nicht von mir. Habe ich zitiert. So. Und so viele gut bezahlte Jobs. Früher war die SPD in großen Medienunternehmen und so weiter. Redaktionsnetzwerk Deutschland, RND, gehört zu denen dazu und so weiter. Sie hatten eine Riesenmenge. Und das ist alles mit dieser ganzen Medienkrise, ist das alles in Orkus gefahren und SPD ist mittlerweile richtig arm geworden. Da kann man auch nicht mehr in den verschiedenen Stiftungen so viele Jobs dahergeben. In der Parteizentrale müssen sich die Leute jetzt schon zu zweit ein Zimmer teilen. Ganze Teile wurden vermietet, weil sie da Geld dann dafür reinbekommen in Innenstadtlage. Also da bei der SPD geht es finanziell schon ziemlich schlecht zu, ne? So, Zitat weiter. Fünftens. Ein sofortiges Ende der Regierung hätte für alle Beteiligten Vorteile. Merz wäre sofort Kanzler, ginge mit diesem Bonus in den Wahlkampf und hätte die Merkelianer und Söder, die ihm im Wahlkampf gefährlich geworden wären, ausgeschaltet. Die FDP hätte eine Überlebenschance bei den nächsten Wahlen. Und die Grünen könnten weiter mitregieren und hätten, wenn ihre Agenda durch CDU und FDP abgebremst wird, sogar langfristige Chancen als durch die Beibehaltung ihres Transformationstempos. Wie schnell sich die Grünen auf neue Bedingungen einstellen können, hat zum Beispiel der Russlandkrieg gegen die Ukraine gezeigt. Ja, aus der Friedenspartei wurde die Kriegspartei. Man muss sich nur mal die Töne von unserem apokalyptischen Hofreiter sich anhören. Ne? Waffen, Waffen, wir brauchen Waffen. So, können Sie hier auf YouTube finden, diese Aussprüche. Ne? Dann weiter. Parteien sind überaus komplexe Gebilde. Koalitionen sind die Potenzierung dieser Komplexität. Aber in der aktuellen Not des politischen Überlebens könnten die Dinge plötzlich für einen Augenblick aus der Perspektive der Protagonisten relativ einfach bzw. notwendig erscheinen. Zitat Ende, komplettes Ende, mehr stand dort nicht. Diesen Glauben möchte ich haben. Ne? Also, wir sehen europaweit einen Rechtsruck und es gab vor vielen Jahren mal eine Aussage von einem alten, ehemaligen Politiker aus dem alten Teil, der sagte, wir werden in 10 Jahren keine der alten Parteien mehr sehen. Es wird lauter neue Parteien geben, weil die alten Konzepte in der neuen Zeit nicht mehr tragen. Und das bin ich mittlerweile bereit zu glauben. Schauen wir da mal hin. Es gibt die Alternativen jetzt schon seit 2008, 2009, irgendwo da, weiß ich nicht genau. Es gibt Bündnis Sahra Wagenknecht mit Potenzial für 5-6%. Es gibt die Werteunion, auch mit einem Potenzial von 5-6%. Allerdings jetzt noch nicht in der Europawahl sichtbar, aber dann in den ostdeutschen Wahlen sichtbar. Und das sind ehemalige CDU-Parteiangehörige, die hier durchaus eine Chance haben, alte CDU-Politik unter die Wähler zu bringen. Da sehe ich auch durchaus Chancen für 5-6%. Zählt man die zwei zusammen, sind es 12%. Zählt man dann eine AfD mit 33-34% dazu, dann ist da für die Altparteien eine Mehrheit nicht mehr im Osten vorhanden. Und wie weit sie den Karren in den Dreck fahren, dass das im nächsten Jahr bei der Bundestagswahl dann auch so ist, das werden wir dann sehen. Ne? Wie gesagt, die Reißleine ist noch nicht gezogen. Das geht noch weiter bergab. Mit völlig falschem Kurs. So, also da sieht man, dass sich neue Parteien bilden. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass die FDP sich auflöst und sich eine neue liberale, wirtschaftsliberale Partei an dieser Stelle versucht zu gründen. Ob sie da Chancen haben, wenn man da müssen andere Köpfe da sein, ne? Und nicht die alten Köpfe wieder. Dann klappt das nicht. Ne? Dazu gibt es noch ein riesiges Problem für die CDU. Und das ist die CSU. Denn mit der Änderung des Wahlgesetzes kann es sein, wenn die CSU über Bayern mit ihrer starken Position in Bayern unter deutschlandweit 5% kommt, dann zieht sie nicht in Berlin ins Parlament ein. Das haben sie verpasst. Ich weiß gar nicht, ob sie jetzt schon geklagt haben. Und sie waren sich ziemlich sicher, dass sie es dann doch packen würden. Denn vorher haben sie ja, ich weiß nicht, 6,2% gehabt bei der letzten Wahl. Also das ist ein schöner Abstand dazu. Wenn jetzt aber auch in Bayern die Werteunion ausschert und denen 2-3% nimmt oder 1-2% nimmt, Punkte, dann sind sie weg. Also da muss man dann mal gucken, was dann nun wirklich bei der CSU dann auch übrig bleibt, um denen dann in Berlin helfen zu können. Dann sind nämlich aus ihren wunderbaren 28% oder so, sind auf einmal 22 geworden. Ja, nicht so einfach mit der CSU. Und CSU steckt in Bayern hier tief in der Krise. Und zwar, der Wähler ist ja nicht blöd und merkt, dass von der CSU gegen den Berliner Kurs zwar hin und wieder mal ja, verbal agiert wird, aber tatsächlich in der Sache nichts gemacht wird. Die Bauern werden an der Stelle ja, allein gelassen und man versucht, die Bauern an der Stelle jetzt ins rechte Lager zu lücken, ist die CSU, obwohl sie als S drin hat, Christlich Soziale Union, so weit links. Auf jeden Fall haben sie die Bauern an dieser Stelle, ja, möchte ich sagen, zu einem ganz, ganz großen Teil verloren, weil einfach Bayern nicht genügend Opposition in Berlin gegen das Landwirtschaftsministerium macht. Und die Freien Wähler machen auch keinen so blöden Job. Deswegen sind sie ja auch der Frau Gruber alle so böse, dass die den Freien Wählern da eine tolle Bühne gegeben hat, um hier gegen die Regierung zu wettern. Darum ist die gerade da medial auf der Abschussliste. Eine sehr kluge, verständige und eine Kabarettistin, die ihren Job ernst nimmt, nämlich nach oben tritt. Heutzutage schaut man sich da die ZDF-Hof-Kabarettisten an. Die treten nach unten, die treten zur Opposition. Ja, dafür ist Kabarett nicht da. Kabarett ist dafür da, die Herrschenden zu kritisieren. Tja, sollen Sie mir auch mal überlegen, ob das da wirklich so vernünftig im öffentlich-rechtlichen Rundfunk ist. In Österreich geht es ja dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk gerade ganz schwer an den Kragen, weil dort die Gehälter der oberen 60 oder so jetzt freigegeben wurde und die verdienen also ohne Ende, kriegen dann noch Boni. Ja, für was? Für ein fixes Programm? Wie will man da Boni machen? Zählt man da Einschaltquoten? Nee, Boni wird dann ganz andere Dinge, wahrscheinlich Regierungs... Nein, wird für ganz andere Dinge bezahlt. Ne? Und dann dürfen die dann auch noch höchst dotierte Nebenjobs haben. Wenn ich leitende Funktionen in einem riesigen Sender habe, naja, in einem Sender habe, dann bitte doch keine Nebenjobs mehr. Gleich hier unsere Fernsehansage, die da auch noch aufgetreten sind, ne? Nachrichtenansage. Nun gut, also da sieht es in Österreich gerade ganz, ganz schlecht aus für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und wir werden es sehen, ob sich das dann ansteckend auf das deutsche Fernsehen dann auch überträgt, ne? Fazit. Die Ampel, aber auch die weichgespülte Union. Manche sagen, das ist die Opposition innerhalb der Regierung, so wie DDR-Zeiten. Ne? Die stecken in einer tiefen politischen Krise. Das ist die Energiekrise, die Migrantenkrise, die Kriegskrise, sagt man das, der Krieg, die Rentenkrise, aber heftig, die Gesundheitskrise, gerade Krankenstand so hoch wie nie, die Übersterblichkeit so hoch wie nie, Rezession, also eine multiple Krise. Der Staat ist multimorbid und kämpft fürs Überleben. Und die Gesellschaft gespalten, zersplittert, verängstigt, aufmüpfig. Also es geht rund ohne Ende, wie man es vorher in den letzten Jahrzehnten bei uns, letzten 5 Jahrzehnten bei uns nicht gesehen hat. Ne? Keine der Altparteien bietet wirkliche Lösung für diese Probleme an. Man muss darüber halt mal reden. Ne? Vielleicht geht es von alleine weg. Und die aufgebaute Scheinwelt, die Potemkinschen Dörfer, die dort aufgebaut werden, von der grünen Transformation, vom grünen Wirtschaftswunder, das ist vorbei und 66% der Bürger haben es gemerkt. So, Ella Page, aufgekommen. Und jetzt hier rumzudrehen, verbal reicht nicht. Man müsste rumdrehen tatsächlich und auch das, wenn die Menschen ihnen nicht mehr glauben. Also ich glaube, der Abgesang auf die Altparteien ist voll am Laufen und dass hier ein Wechsel in der Koalition nach der Europawahl käme. Das letzte Mal habe ich mich geirrt. Dieses Mal sage ich, ich glaube nicht daran. Vielleicht kommt es dann. Man muss mal Selbstkritik auch mal üben. So, das soll es heute gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.